Und dann sind wir nachher in jenem himmlischen Jerusalem, das eine Ansammlung von vielen Gleichgesinnten letztlich ist. Haus, Häuser, war ja Gemeinschaft, war ja also Lebensraum gewissermaßen. Und nun, auch das hatte ich gerade gestern noch mal mit angesprochen, die Straßen, die von Gold sind und Glas. Es wird beides gebraucht, Glas und Gold, durchsichtigen Gold wie Glas. Ja, was bedeutet Glas und was bedeutet Gold? Gold ist natürlich ein Edelmetall und wir wissen, alles entspricht also der göttlichen, himmlischen Liebe. Aber wenn wir genauer hineingucken, wie wird Gold, ist ja nicht einfach so, liegt auf der Erde, man greift sich das auf und hat es schon, es ist in der Erde drin und muss herausgewaschen werden. Es ist also verunreinigt gewissermaßen oder durchsetzt, möchte ich besser sagen, mit anderen Mineralien. Und da sind die Goldwäscher, die nun also bestimmte Methoden haben oder indem man also die Mineralien aufschmilzt und das Gold herausscheidet und dergleichen. Das ist also eine enorme Arbeit. Das heißt in der Entsprechung, die göttliche Liebe ist überall in den ganzen Dingen enthalten, in den Mineralien überall. Also die Mineralien wieder geguckt, natürlich in den Erfahrungen. In all unseren Erfahrungen sind diese Liebespunkte mit drin, weil uns der Herr nichts anderes erfahren lässt, als was uns letztlich nützen kann. Aber wir müssen dieses Gold gewissermaßen da herauswaschen, das heißt, diese Liebesaspekte, die da drin sind, erkennen und nun durch eine geeignete Methode herausziehen. Und das machen entsprechend auch mit dieser Perle, das ist ja alles in einem Leben, was nun abläuft, haben wir jetzt also dieses himmlische Rüstern wirklich aus purem Gold. Glas ist durchsichtig. Und die Wege aus Gold bedeutet, dass das, was zueinander geht, von einem Herz zum anderen, zum Mitmenschen, zur gesamten Schöpfung letztlich, weil die Wege ja auch Bäume und Plätze einschließen, ist also aus Also das Zueinander ist aus dieser göttlichen Liebe heraus gewissermaßen gestaltet. Wir sind im himmlischen Jerusalem, wenn wir in dieser Weise aus der reinen Liebe zum Nächsten handeln, zu ihm gehen, ihn sozusagen als Bruder begegnen, im Sinne des Gotteslichtes. Und das Glas durchsichtig heißt, da ist keinerlei falsch mehr drin. Denn Glas ist also glasklar, man kann hindurchsehen, man kann jeden Fehler darin erkennen. Nämlich wenn wir eine Glasscheibe haben und uns darüber ärgern, dass nun also dieses Glas minderwertig ist, weil da also Einschlüsse sind und Verzerrungen und dergleichen. Aber dieses Glas ist eben durchsichtig Gold. Das heißt also eine reinste Form oder auch der andere kann diese Liebesaspekte in mir sofort sehen und empfinden und ich bin auch für ihn durchsichtig geworden. Oder wir können es noch weiter sehen, wie der Herr sagt, ja, dass die Engel in den Himmeln einen Menschen oder einen anderen Engel sofort durchschauen können. Das heißt, sie sehen durch ihn hindurch, erkennen sofort, was sein Wesen ist. Ja, im himmlischen Jerusalem erkennt er sofort dieses Gold oder diese wirkliche Gottesliebe. Und das ist Tatsache dann an dem Schluss gesetzt. Da haben wir also einen Ring gewonnen, der am Anfang nun in dieser Genesis besteht, in dem langsam aufgebaut wird, die Möglichkeiten in der Seele lebendig gemacht werden und dann am Schlusse, dann wie endlich diese Überwindung dann stattgefunden hat und wir bleibende Bewohner werden. Und all die Schriften, die wir hier haben, in alter und neuer Zeit, ist nichts anderes als Möglichkeiten, an denen wir uns halten können, an denen wir uns emporranken können. Letztlich gehört es also zu den Einflüssen, die zu uns kommen, ja, die Wasser. Und diese Wasser nun werden in uns aufgenommen und setzen sich, und da können wir wieder an der Geschichte der Genesis beginnen, in einer höheren Ebene. Und deswegen ist in der Heiligen Schrift der siebte Tag in den ursprünglichen Ausgaben zumindest noch einmal die Beschreibung dieser Schöpfungsgeschichte in Kurzform. Die läuft also noch einmal ab und noch einmal wird der Mensch geschaffen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass diese Entwicklung sozusagen auf einer höheren Ebene noch einmal abläuft, nämlich in der Wiedergeburt des Geistes, in dem nun dieser göttliche Geist auch diese Einflüsse wieder bekommt und sich nun hochpotenziert. Und das wollte ich also nun mal zur Heiligen Schrift sagen, dass er, wie gesagt, nur eine Anregung ist für uns darin, das mit anderen Augen zu lesen. Und jede einzelne Begebenheit, die Kriege, die dort stattfinden zwischen Israel und Ägypten oder Assyrien und dergleichen, sind also nun die irdischen Kämpfe der Seele oder sagen wir mal die materiellen, besser gesagt, Kämpfe der Seele mit der Religion. Die Religion, die sich also frei machen möchte gerne von der Umklammerung Ägypten zum Beispiel und nun also davon flieht, aber wieder eingeholt wird oder selbst wieder zurückfällt, weil sie noch unreif ist. Ne? Und der erneute Versuch Gottes nun, Propheten zu erwecken, die diese Seele gewissermaßen nach oben ziehen. Das wäre also nun Thema für, weiß ich, für Wochen und Monate und Jahre. Oder mit anderen Worten, das ist das Generalthema Immanuel Swedenborgs in seinen Schriften. Die himmlischen Geheimnisse oder wo wir hingucken wollen. Ich kann vielleicht noch, wenn der Aufnahmeleiter nickt, zwei Dinge herausholen aus der Heiligen Schrift, die vielleicht noch von Interesse sind, weil sie angesprochen wurden. Und Nummer eins, der Wilfried Schlätz. Er hatte ja nicht aus der Heiligen Schrift, aber ist ja letztlich entnommen aus der Heiligen Schrift, das Glaubensbekenntnis zitiert und ist ja leider nicht ganz darauf eingegangen, hat es nur erwähnt, weil er andere Schwerpunkte hatte, sitzend zur Rechten Gottes. Er meint also Jesus Christus, wer nun sitzend zur Rechten Gottes. Ja, da sind wir nun eigentlich schon, da haben wir einen wunderbarsten Beweis dessen, wer Jesus Christus überhaupt ist. Der Weltenmensch oder der die Bibel äußerlich liest, meint natürlich, und das hat ja die Geschichte bewiesen, da sind zwei Götter zumindest erstmal, der Vater, Gott und sitzen zur Rechten, das ist also nun Jesus. Und da sind natürlich zwei Personen und da kommt der Heilige Geist hinzu, der dann dritte Person wurde. Und daraus ist ja der Glaube oder der Unglaube gewissermaßen letztlich entstanden. Swedenborg sagt nämlich, dass die Zerrüttung der Christenheit alleine aus jenem gekommen ist, dass sie an drei Götter geglaubt haben oder anfingen zu glauben. Und das, sagt er, ist, wenn der Urgrund schon verkehrt ist, dann ist das ganze Gebäude darauf natürlich morsch, weil das sich unten keine Festigkeit gibt und dann bricht das ganze Religionsgebäude letztlich irgendwann zusammen. Und die Zerrüttung der Christenheit allein darauf zurückzuführen. Aber wie verhält sich das? Entsprechung. Rechte Seite, linke Seite, oben und unten vom Menschen aus gesehen, bezeichnen also letztlich auch Zustände oder Blickrichtungen oder Wirkungsweisen. Ich möchte nicht zu weit ausführen, weil das also Thema mit des morgigen Nachmittags ist. Aber nur das herausgegriffen, die rechte Seite ist jene, die also meiner rechten Hand zugeordnet ist. Und meine rechte Hand ist normalerweise, weil die meisten Menschen Rechtshänder sind, die Hand oder die Tätigkeit, die also in die Welt hineingeht oder anders ausgedrückt nach außen, von meinem inneren Menschen nach außen. Die linke Hand ist die Herzseite und ist jene, die nun sozusagen die innere Welt darstellt oder die Tätigkeit der inneren Welt. Kommt auch morgen wieder im Vortrag vor. Ich will Ihnen morgen nämlich Bilder zeigen, zum Teil aus dem, oder überhaupt aus dem alten Ägypten, wo diese Bildentsprechung wunderbarst noch einmal alles, was ich hier sagte, dargestellt sind. Und dass die Bilder ganz anders reden, als sie äußerlich scheinen. Nun, die rechte Seite des Tätigkeiten, die Welt nach außen hin. Das bedeutet, der Herr ist natürlich die Mitte des Inneren. Und nach außen hin, das heißt in die Welt oder in das Äußere, auf den anderen zu, ist Jesus Christus. Oder anders ausgedrückt, er kann sich nur noch äußern zu den Menschen hin, ganz egal in der geistigen oder natürlichen Welt, als Jesus Christus. Es ist sein äußeres Bild, seine ganze Tätigkeit, sein Wirken in die Welt geschieht über Jesus Christus, das heißt über die Menschenform. Und das ist das ja, was Swedenborg gerade besonders heraushebt und sagt, das ist also sozusagen die Erlösung des Menschen geworden, dass Gott selbst Mensch wurde und nun sozusagen persönlichst angehen kann. Also der Mensch Gott angehen kann in Neigung, in Liebe, im Sprechen, in allem. Und überall, wo es überhaupt möglich ist und sich Gott offenbaren kann, kommt er nach seiner Menschwerdung nur noch als Jesus Christus. Und Sitzen ist ja auch eine Entsprechung von Tätigkeit. Ja? Also Sitzen ist ja mehr ein Ruhen, es muss nicht ein Ausruhen sein, denn der König, der sinnbildlich auf dem Thron sitzt, hat sich ja eigentlich nicht ausruhen sollen, sondern er regierte. Ja? Aber die Ruhe bedeutet hier die Harmonie oder da ändert sich nichts mehr. Es hat sich da eingepegelt, so ist das jetzt. Nicht, so könnte man das jetzt mal sehen. Das heißt in anderen Worten, wenn Jesus sich da bewegen würde hin und her, dann hieß es, also da sind noch Veränderungen. Und man weiß noch gar nicht, wo er eigentlich stehen bleibt, auf dieser der linken oder auf der rechten Seite. Nein, er sitzt, das heißt also, es ist die unabänderliche Ordnung Gottes, dass er als Gott, als Jesus Christus hier in der Menschheit wirken kann. Und eine andere gibt es nicht mehr. Hier ist also diese endgültige Ruhe dargestellt. Da ist etwas zum Abschluss gekommen. Das war vorher nicht vor der alten Schöpfung. Im Alten Testament noch, ist also noch in der Hinsicht diese persönliche Menschwerdung Gottes nur über Engel erfolgt. Und das war eine zeitweilige und er musste sich wieder zurückziehen und war wieder der unbekannte und ferne und nicht fassbare Gott. Insofern waren noch Bewegungen da, aber nun ist also die Ruhe eingekehrt. Und noch ein anderes Bild, was ich noch anschließen wollte gerne, um auch noch ein Beispiel zu geben. Das ist also jenes Gebot aus der Heiligen Schrift, du sollst nicht töten. Das ist auch mal angesprochen worden, ganz kurz, und ich habe es nicht sehr ausgeführt in dem Moment, ich will es also hier mitmachen, weil es sicher viele angeht. Hier kann man sehr schön sehen, dass also die Entsprechungen verschiedene Grundlagen haben. Die erste Grundlage ist natürlich, dass wir nichts umbringen sollen, also keinen anderen Menschen umbringen und so weiter. Also das natürliche Leben. Aber in einer tieferen Weise muss man nämlich erkennen, dass Töten eines Leibes nicht das Töten dieses Menschen ist. Erinnern wir uns nicht daran, wie uns Jesus hier in der Neuoffenbarung sagt, wenn ihr die Menschen, die euch hassen, umbringt, dann seid ihr noch viel weniger vor ihnen geschützt, als wenn sie im Leib sind. Denn dann habt ihr die Macht über sie verloren. Das heißt, sie kommen als Seelen wieder und rächen sich. Und letztlich ist das Unglück, was also über die Menschen hier laufend kommt in diesen Zeiten, bestimmt ein Großteil dessen, was sie an Seelenwelt hier einstürzt, um sich zu rächen vor dieser Schmach und diesem Hinmorden. Denken wir an die vielen Juden beispielsweise oder denken wir an viele Unglückliche, die nur aus irgendwelchen Dingen heraus einfach umgebracht werden. Ob das nur bei Khomeini ist oder Hitler ist oder Stalin war, immer ist dieses Massenmorden da und letztlich ein Zurückfallen dieses Unrechtes auf den Menschen. Wir können uns davor gar nicht mehr wahren. Sie kommen gewissermaßen wie Geister wieder, die uns in Besitz ergreifen und uns dann alle ordentlich beuteln. Und so ist ein Töten gar nicht möglich über das irdische Umbringen, sondern ein Töten kann man in der geistigen Welt nur, indem man einen sozusagen geistig vernichten will. Swinburne unterscheidet zum Beispiel, jemand etwas Falsches sagen. Ist wie ein Töten, weil er das aufnimmt, es wäre wahr, oder wir können sagen, wie ein Gift, ja, das in ihm wirkt, und Langzeitwirkung oder Kurzzeitwirkung, je nachdem, wie stark diese Dosierung war, und dann kommt er in eine ganz falsche Richtung. Und wir wissen ja, dass Leben nur beim Herrn ist und der Tod, der in der Heiligen Schrift öfter dargestellt wird, nur der geistige Tod gemeint ist, die Abwendung vom Herrn nämlich. Die leben die Toten alle. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das heißt also, die geistig Toten sind nicht ausgelöscht. Ja, und im tiefsten, innersten Sinne heißt natürlich töten, jemanden von dem Herrn abbringen. Das heißt, jemanden einreden oder Gott ausreden. Ja, oder einreden, es gibt gar keinen Gott und es ist eine Chimäre, die du da vorstellst und hier ist das wahre Leben. Das wäre im höchsten Sinne ein Töten, weil sozusagen damit das Licht ausgetreten wird, von dem wir vorhin sprachen, das in ihm noch glimmt. Wenn es lodert, ja, und lebendig leuchtet, dann kann kommen, wer will, die können uns das nicht ausreden. Wer kann uns heute ausreden, dass es keinen Gott gibt? Wer einmal erfahren hat in dieser lebendigen inneren Herzenswärme, der wird also niemals darauf hören. Der wird sagen, du bist eine arme Seele, es tut mir also furchtbar leid und wird versuchen, umgekehrt ihm einen besseren Gottesbegriff beizubringen. Aber jene, die da sind und nun selbst noch am Glimmen sind und nun kommt man hin und tritt dieses Licht aus, das ist das Verwerfliche. Und das sind diejenigen, die es besser wissen, wohlgemerkt. Nicht einer, der selbst in der Blindheit ist und dem anderen nur noch beeinflusst. Nee, der Blinde, der den Blinden führt, sie fallen beide in den Graben, sagt Jesus. Aber die Gemeinen sind jene, die es besser wissen und aus Eigennutz anders sagen und damit umtöten, also umbringen. Und Swinburne schildert, dass der Drache im Himmel, von dem ja die Offenbarung stellenweise, schreckenweise sehr stark handelt, der also sozusagen runtergeworfen wird aus dem Himmel, nicht jetzt, wie wir meinen, der Luzifer letztlich ist, sondern es sind alle jenen, so sagt jedenfalls Swinburne, die die besseren Einsichten und Wahrheiten haben und aufgrund dieser Wahrheiten, die sie kennen, sich in den Himmel erhoben haben, aber dort nun das versucht haben, sozusagen das Göttliche zu zerstören. Die jetzt also sozusagen bewusst versuchten, andere Seelen von Gott abzubringen, aber sich sozusagen eingeschlichen haben. Und das bezeichnet er als Drache. Letztlich ist auch Luzifer darunter zu einzustufen, weil er auch dieses Göttliche wusste und nachher bewusst gegen ihn löckte. Ja, aber hier besonders, und deswegen habe ich das so herausgestellt, sind alle jene gemeint, die sich auf Schleichwegen, das kann man nämlich, in den Himmel eingeschlichen haben oder eingegangen sind. Und dieses können sie nach Swedenburg eben aufgrund dessen, dass sie die Kenntnisse haben. Aber dieses ist nun ausgeschlossen, weil in der Offenbarung dieser Drachen hinunterstürzen muss auf die Erde. Das heißt, sie müssen in ihre eigene Seelenwelt hineinplatschen und dort letztlich in diesem Pfuhl liegen. Das könnte man nun ausführen. Ich habe, wen es interessiert, diese Entsprechung der Johannes-Offenbarung auf 4 Tonbandkassetten, nein, auf 5 sogar, weil ich das himmlische Jerusalem noch extra genommen habe als Sondervortrag, in Berlin gehalten und die sind also erhältlich. Wer also das näher interessiert, diese geistigen Entsprechungen, der kann also diese 5 Kassetten Nummer 130 A bis E bestellen. Die sind hier, sofern noch vorhanden, auf dem Tonbandverzeichnis aufgeführt. Davor ist die Nummer 129 mit der kleinen Entsprechungslehre, die ich praktisch Ihnen hier an dem ersten Abend gehalten habe. Allerdings ist sie ein klein wenig anders. Erstens macht man es frei, zweitens war sie in den Begriffen abgestellt, etwas auf die Offenbarung des Johannes. Aber das macht nichts. Ich habe hier daraus ja Blätter gemacht und Sie können die also verwerten. Und dann habe ich, wen es außerdem interessiert, das Evangelium Johannes nochmal in seine Entsprechung auch dargestellt. Das ist weiß ich jetzt nicht, welche Nummer, ja, auch da nachzufinden, auch 4 Kassetten. Nun, bei all diesen Kassetten habe ich natürlich nur so wie der Storch im Salat große Schritte machen können und hier etwas herausgepickt und da etwas herausgepickt. Denn wollte man die Wort für Wort durchgehen, dann müsste man über 1, 2 Verse einen ganzen Abend sprechen und es wäre dann also eine Jahresserie, die dann also kaum einer durchsteht, vermutlich. Das soll auch nur immer Anregung sein, selbst die Nase ins Buch zu nehmen und in der inneren Erleuchtung, das ist das Entscheidende, ja, den Herrn bitten, dass er mir das innere Herz öffnet und dann fließt das ein, was die Engel mitlesen. Und je nach meinem Standpunkt des Herzens, in welcher Sphäre es sich bewegt, fließen dann die tieferen oder die weniger tiefen Entsprechungen ein. Denn die ganzen Entsprechungen haben also noch 3 Grade in der Tiefe, das hatte ich am ersten Abend gesagt, gemäß eben dem Weisheitsliebe, Weisheit und Liebe Himmel oder dem untersten, mittelsten, obersten Himmel oder wie man ihn bezeichnen will, ersten, zweiten, dritten Himmel. Es gibt also ganz verschiedene Ausdrücke dafür. Dritte Himmel wäre dann der oberste Himmel. Und da, wo unser Herz steht, fließt es ein. Das ist nicht schlimm, denn ich kann nichts verstehen und begreifen, was über meinem Horizont liegt. Insofern muss ich also meine Nahrung aus diesen Sphären nehmen und es immer dafür gesorgt, dass eine höhere Nahrung mit enthalten ist. Wir können es so ungefähr nehmen wie in der natürlichen Nahrung, in der also alle Lebenskräfte der Seele mit enthalten sind. Wir wissen ja, dass in der Nahrung eigentlich die Seele ernährt wird. Und dass also vieles darin ist und manches scheiden wir einfach aus, weil wir es nicht brauchen. Aber dann kommt der Moment, wo wir es nicht mehr ausscheiden, also diese bestimmten Partikelchen, sondern begierig aufgenommen wird von der Seele, weil sie plötzlich einen Hunger danach verspürt. So ist in der Heiligen Schrift der gesamte Himmel enthalten in seiner Entsprechung. Und gemäß meiner inneren Zuständen und meinem inneren Hunger ziehe ich immer mehr hinaus. Und das ist so ein richtiges Wundermittel, denn Swedenborg sagt, und damit möchte ich eigentlich jetzt Schluss machen, die Heilige Schrift wird sogar von den Engeln im Himmel gelesen. Und es gibt keine andere Schrift in den geistigen Welten als die Heilige Schrift. Nur, dass die Engel im Himmel nicht mehr sich an den Kriegen von den Israeliten und dergleichen aufhalten, sondern sofort die geistige Entsprechung dazu sehen, der Kampf sozusagen der Seele, in seinen Feinheiten, wie sie dargestellt sind. Und insofern haben wir wahrhaftig ein Wunderbuch, das abgeschlossen ist und sozusagen die Grundlage unseres werdenden Himmels ist. Und darin haben also all die Leute recht, und Theologen, dass man da nichts hinzusetzen soll, weil es also sozusagen der Baustein ist, der sich wie so ein Weizenkorn öffnen kann und wunderbarste Pflanzen hervorbringt oder Lebenswelten. Und diese geistigen Schriften der Neuoffenbarung sind natürlich im Grunde genommen nichts anderes, wie auch die Schriften Swedenborg, als die Erläuterung dessen, was hier drin ist. Denn wir werden immer wieder finden, wie Jesus den Jüngern oder in der geistigen Welt, an wen es auch immer ist, hier Hinweise, den hast du nicht in der Heiligen Schrift gelesen, da ist es ja schon alles drin. Nur in einer aufgeschlüsselten Form, die uns nun also noch einen Schritt näher in der Entsprechung zu dem Liebeshimmel bringt. Ich möchte hier schließen und den Vortrag fortsetzen, dann morgen Nachmittag mit Dias aus dem alten Ägypten, die nun von der Entsprechung her angeguckt.